Aber wir sind Weltmeister darin, aus einem systemischen Überfluss einen flächendeckenden Mangel zu organisieren.
Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 126 mit der Aufnahme am 23.06.24. Wieder am Mikrofon für euch die Public Health Physiothera. Wie sagt ihr das?
Public Health Physiotherapeutin? Public, oh Gott.
Das geht schon gut los,
wie ihr merkt. Philipp, ja.
Claudia Czernik, sage ich einfach.
Hallo.
Claudia.
Ja.
Und
machen
Pascal
doch einfach so.
Ja. Wie ihr merkt, Philipp ist heute bei der Aufnahme der restlichen Episode sozusagen nicht dabei. Dafür haben wir aber das Interview zu dort geführt, was auch sehr schön war. Mhm. Und anders ließ es sich terminlich diesmal nicht regeln. Und wir wünschen Philipp einen schönen Abend und zeichnen jetzt weiter auf. Was erwartet euch denn
heute? Ich glaube, wenn wir einfach Fußball gucken, oder?
Daran war der nicht in der langen Nacht Wissenschaften oder so? Oder
war das gestern? Die war gestern.
Ah, okay.
Egal.
Auf jeden Fall
so,
wieder.
Ja, was euch heute erwartet. Wir haben jede Menge News dabei. Es sind nämlich einige Gesetze jetzt irgendwie nochmal rausgekommen oder die Referentenentwürfe dazu, nämlich zur Notfallreform, dem Gesunde-Herz-Gesetz und dem Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit. Und im Interview, Pascal hat das gerade schon angedeutet, haben wir diesmal mit Franz Knieps gesprochen. Er ist Vorstand des BKK-Dachverband. Und wir haben ihn gefragt, ja, was er denn eigentlich so Gesundheitspolitisches noch von der laufenden Legislatur erwartet. Und ja, es kam auch die Kritik nicht zu kurz, muss man sagen. Aber ich finde es ein sehr unterhaltsames Gespräch. Also ja, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Und ja, aufgrund der Episodenlänge, weil wir jetzt doch eine jede Menge News dabei haben und das Interview auch ein bisschen länger geworden ist, gibt diesmal keinen Murks und auch keine Kontaktanzeige, aber wir garantieren trotzdem viel Freude beim Hören, sagen wir mal so. Mhm. Pascal, wie geht's dir denn?
Ja, ist alles ein bisschen viel gerade. Ich habe eine mega Riesenaufgabe für meine Forschungsstelle in Köln, wo ich mich jetzt die letzten Wochen wieder gefühlt, jeder freie Minute dran gesetzt habe und viel gewerkelt habe und gemacht habe und getan habe, und es geht so ein großes Literatur-Review, aber es nähert sich so langsam jetzt am Ende, dementsprechend wird die Laune etwas besser und hoffe auch, dass es kommende Woche, also wenn ihr es hört, diese Woche oder kurz darauf abgeschlossen oder zumindest der erste Schritt davon abgeschlossen sein wird. Ansonsten hatten wir so einen halb schönen Sommerstart, also in Heidelberg ist ja oft schon relativ heiß, das ist dieses Jahr nicht der Fall, das ist natürlich angenehm, aber dafür gab es auch keinen Tag, an dem man nicht das Gefühl hatte, dass es gleich schüttet oder man ist dann auch ordentlich nass geworden. Das war irgendwie so, und jetzt die Planung irgendwie entspannt mal in den rauszugehen, irgendwie so nicht so leicht gemacht, aber dafür hatten wir heute zum Glück einen trockenen Tag und waren entspannt im Garten und das war richtig angenehm und auch erholsam. Wie ist es bei dir, Claudi?
Schön. Ja, ich war jetzt auch die letzten Wochen irgendwie viel auf Achse, bin jetzt auch nächste Woche nochmal in Berlin auf dem Hauptstadtkongress. Ich weiß nicht, wenn der eine oder die andere irgendwie auch da ist, können wir uns gerne mal connecten und da treffen. Und wo ich auch ganz aufgeregt bin, es ist das erste sozusagen Live-Treffen des deutschen Ablegers des kritischen Physiotherapie-Netzwerks, das sich dann direkt anschließt über das Wochenende, das ich auch mitorganisiert habe, und bin da total gespannt, weil wir alle oder in diesem Kreis, die da teilnehmen, quasi so kleine, ja, Zukunftsvisionen für die Physiotherapie geschrieben haben und die jetzt alle gesichtet haben und die einmal besprechen werden, und bin echt gespannt auf den Austausch. Also auch viel
das
los, aber
gut.
Ich, genau, war heute auch schon, ich war heute Heuwenden. Ganz oldschool,
ja,
bei einer Freundin,
ja,
die gerade
zum Garten-Podcast,
ja,
ne?
Ja, genau. Und wir haben den ersten Kohlrabi geerntet, auch super. Also.
Ah, ja, sehr gut. Aber wir haben heute so einen Obstboden, weißt du, so mit Wendepudding, mit Himbeeren aus dem Garten gemacht. Das war
ja. Nice. Ja. Ja. Genau, so viel zum, wir müssen wirklich einen Garten-Podcast noch aufmachen.
Ja.
Naja, aber wir haben auch jede Menge gesundheitspolitische News dabei. Pascal, fang gerne einmal an.
Genau, ich fange einmal an. Ihr habt das vielleicht schon in den Nachrichten gelesen. Es gab nochmal, naja, unschöne auf jeden Fall News zu den FFP2-Schutzmasken und den möglichen Kosten, die da möglicherweise noch auf uns quasi zukommen. Vielleicht einmal kurzer Blick zurück zu Beginn der Corona-Pandemie. Da war ja wirklich erstmal so gut wie nichts da, ne? Keine Masken, keine Schutzausrüstung. Es war auch nicht ganz klar, was wird dann eigentlich gebraucht, wie viel, wie lange geht das, ne? Also das muss man alles so ein bisschen im Blick haben, bevor man dazu laut mit der Kritik wird. Und Gesundheitsminister Jens Spahn damals noch startet dann in der März 2022 ein sogenanntes Open-House-Verfahren und hat gesagt, jeder, der uns hier in der Bundesrepublik Deutschland, dem BMG, eine FFP2-Maske liefern kann, dem zahle ich 4,50 Euro je Maske. Das war ein ziemlich ordentliches Angebot, ne? Vor allem, wenn man jetzt mal so guckt, was das mittlerweile kostet, da zahlt man 4,50 Euro vielleicht für ein 10 oder 20er Pack. Das ist ja aus der Luft gegriffen. Ich habe mir länger keine mehr gekauft, aber das sind ja auf jeden Fall sozusagen sind das mittlerweile Centpreise, ne? So 20, 30, 40 Cent vielleicht je Stück, je nachdem, was für eine Qualität es sich da handelt. Und das war damals aber natürlich auch klar, rares Gut, ne? Kann man also schon auch mal so machen, würde ich jetzt gar nicht kritisieren, dass das so gemacht wurde. Was dann aber passiert ist, dass es so viele Angebote bekommen hat, dass die Angebotsfrist drastisch gekürzt wurde und sagte, oh, jetzt haben wir schon viel zu viel. Und insgesamt waren es über 700 Lieferanten, die da natürlich viele Masken geliefert haben. Und die Bedingung war Lieferung bis zum 30. April 2020, also sehr knappe Frist. Ja, sonst ist das Geschäft ungültig und es gibt keine Bezahlung. Und das wurde jetzt vom Oberlandesgericht Köln für ungültig erklärt, diese Klausel oder diese Beschränkung, weil sie meinten, naja, man muss den Lieferanten, wenn es jetzt irgendwas dazwischen kommt, schon eine Möglichkeit, eine nachfolgende Frist einräumen. Ja, das hat sicherlich jetzt irgendwelche Bewandtnisse, also jetzt keinen gesundheitspolitischen Hintergrund, sondern sicherlich eher was aus dem Vertrags- und Rechtswesen und so. Und das ist jetzt hier auch nur mit einem Lieferanten gewesen, also nur ein einziges Geschäft sozusagen, das das betrifft. Aber das BMG ist in Dutzenden Fällen vom Vertrag zurückgetreten und die sind allermeisten sind auch vor Gericht anhängig. Daher könnte dieses Verfahren auch Auswirkungen auf andere Verfahren haben. Und da geht es insgesamt um einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro. Also wirklich eine riesige Summe Geld, wenn man sich jetzt überlegt. Ne, für den kommenden Bundeshaushalt kämpft man sozusagen darum, dass 25 Milliarden fehlen. Da sieht man mal, was das für eine Dimension ist. Plus natürlich etwaige Anwalts- und Gerichtskosten, wenn man als Bund eben verliert. Ne, also deutlich noch mehr. Und insgesamt wurden tatsächlich auch 5,7 Milliarden Masken eingekauft. Also wahnsinnig viel. Ja. Für etwa 5,9 Milliarden Euro und mehr als die Hälfte ist mittlerweile vernichtet, weil die dann eben doch nicht benötigt wurden oder von unguter Qualität waren etc. So, jetzt, was ist denn davon zu halten? Weil das ist jetzt so, wie es ist, ja. Das ist möglicherweise eine riesenteure Summe, die da auf den Steuerzahler noch zukommt. Und ein paar Leute haben doch hämisch kommentiert, ne? Es gab ja diesen berühmten Spruch von Jens Spahn, wir werden einander noch viel verzeihen müssen, so. Das ist sicherlich etwas, was damit reinfällt und trotzdem denke ich, kann man da sowohl Jens Spahn gleichzeitig verteidigen als auch Kritik üben, ja? Also, dass ganz grundsätzlich so ein Verfahren auch mit dieser Summe gestartet wurde, würde ich ihm jetzt gar nicht ankreiden, ja? Die Zeit war knapp, ne? Da lief alles drunter und drüber. Es war unklar, wie kriegen wir Masken? Das war ein Preis, zumindest sagte, da kann man auf jeden Fall kann man andere Leute mit ausstechen, ja? Das war, glaube ich, das würde ich jetzt schon sagen, das kann man wenn man sich zurückerinnert, wie krass das damals war, die Situation, ist das jetzt vielleicht schon machbar, ne? Was dann, glaube ich, einfach fehlte, ist, dass man halt sagt, okay, es gibt eine Angebotsfrist und es gibt vielleicht auch wir kaufen erstmal, weiß ich nicht, 1 Milliarde Masken ein oder so, ja? Weil wenn sich dann immer noch mehr melden, dann kann man die ja immer noch draufpacken und dann gibt es halt so ein First Come, First Serve, ne? Damit hätte man jetzt, vier Fünftel der Kosten eingespart. Also ich glaube, so etwas hätte man auch damals schon mitdenken können, auch wenn man noch nicht klar war, wie sich das Ganze entwickelt. Weil mit dieser Garantie, dass man alles abnehmen muss, hat man sich natürlich jetzt ein ordentliches Eigentor geschossen. Ich würde jetzt trotzdem, auch wenn dieser Vergleich im Internet schon teilweise schon gefallen ist, das jetzt nicht mit irgendwie dem Mautdebakel von Dobrindt und Scheuer irgendwie vergleichen, ja, weil das war ja reiner politischer Populismus und bei dem anderen ging es ja tatsächlich um eine Notlage, die so ja keiner antizipieren konnte und dementsprechend sehe ich das ein bisschen anders, auch wenn man auch sicherlich da Kritik üben kann und darf.
Ja. Absolut, ja. Und ich meine, also ich finde jetzt auch wichtig, dass man vor allem daraus lernt, ne? Und jetzt nicht schon wieder denkt, ach, Pandemie und ne, alles für die Schublade und so, sondern eben wirklich daraus zu lernen. Und also was mich ja damals wirklich so schockiert hat, ist, dass eben gerade diese Qualitätsbewertungskriterien und so am Anfang ja völlig unklar waren und da ja alles geliefert wurde und dass er einfach völlig unsicher war, ob die jetzt geprüft sind, welche Siegel korrekt sind und so weiter. Ja. Aber gut, das ist natürlich sehr unglücklich und eine Riesenstange Geld.
Kommen wir mal zur Notfallreform.
Zur Notfallreform gibt es auf jeden Fall News. Es gab ja, kleiner Rückblick, am 16.01. Eckpunkte. Jetzt gibt es einen Referentenentwurf und der hat, ich sag mal, jetzt unwesentliche Änderungen. Also in den Grobzügen ist sozusagen alles ähnlich geblieben. Was ist jetzt geplant? Die Notfallreform sieht eine Verknüpfung der Leitstellen der 112 mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst 116, 117 vor. Das betrifft zum einen eben die Technik, ne, dass sie digital sozusagen vernetzt sind. Aber es geht da auch darum, dass das Verfahren der Notrufabfrage der Rettungsleitstelle und das zum Glück schon bundesweit einheitliche standardisierte Ersteinschätzungsverfahren der KV, ne, die betreiben ja die 116, 117, dass diese Abfragesysteme so aufeinander abgestimmt werden, dass am Ende quasi ein übereinstimmendes Ergebnis oder eine Bewertung des Gesundheitszustands der Patientin kommt. Das finde ich auch spannend, dass das, ne, erst jetzt irgendwie so der Fall sein wird. Was ist noch geplant? Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung soll konkretisiert werden, in Anführungsstrichen. Also die KV'en sollen verpflichtet werden, durchgängig, also 24/7 eine telemedizinische sowie eine aufsuchende Versorgung bereitzustellen. Das soll auch für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen gelten. Und ich sag mal so, der dritte große Baustein ist der Aufbau der integrierten Notfallzentren und Kindernotfallzentren, die ja erstmal an ein Krankenhaus angedockt werden sollen. Über so einen gemeinsamen Tresen soll ja dann dort eine Fallsteuerung in die richtige Ebene passieren. Und ich meine, es ist natürlich total sinnvoll, die Krankenhausreform läuft ja gerade, auch da die Notfallreform mitzudenken, dass das alles in eins läuft, weil es gehört ja zusammen. Und es ist aber auch sinnvoll, und das ist ja auch geplant, die Reform des Rettungsdienstes da auch mit einfließen zu lassen. Und da war ja lange unklar, ob die jetzt als Extragesetz kommt oder damit einfließt. Beim Rettungsdienst ist es natürlich nochmal viel komplexer, weil das auch wieder Länderrechte, also Bundesländerrechte damit tangiert sind. Und laut Ankündigung von Karl Lauterbach ist es jetzt so, dass die quasi die Reform des Rettungsdienstes nicht in einem eigenen Gesetz kommt, sondern die Inhalte voraussichtlich dann über Änderungsanträge mit in dieses Notfallgesetz aufgenommen werden. So viel vielleicht dazu. Würde dir, Pascal, erstmal das Wort zu den Kritikpunkten oder zu deinen Punkten überlassen und dann mal gucken, was noch übrig ist. Weil, wie ihr euch vielleicht denken könnt, es gibt auf jeden Fall einige Kritikpunkte auch da an dieser Notfallreform.
Ja, ich habe natürlich das auch interessiert gelesen und das ist natürlich auch noch nur der Referentenentwurf. Da kann ja noch eine Menge passieren sozusagen, bis es dann Gestalt annimmt im Bundesgesetzblatt. Aber ein paar Dinge scheinen mir darauf doch irgendwie sehr sportlich so gedacht, ja. Also was ich natürlich super gut finde, ist diese Verknüpfung der Leitstellen. Ne? Ich denke, das ist schon länger überflüssig. Das ist ja auch schon in zig Gutachten erwähnt und das ist sicherlich nicht ganz trivial. Deswegen ist es gut, wenn das endlich mal angefangen wird, dass das zusammengeführt wird, weil das wird auch ein bisschen brauchen, bis wir das zusammengeschaltet ist und das dann auch eingeruckelt hat, wie das mit allem was braucht. Und dann komme ich erstmal zu den anderen, ist aber dieses, was ja auch die KV'en schon direkt kritisiert haben, dieser flächendeckende Fahrdienst und auch der Videosprechstundendienst, das finde ich, scheint mir irgendwie nicht plausibel umsetzbar. Ja, es gibt jetzt aus meinen begrenzten Erfahrungen, die ich da habe, dass ich quasi hier Notdienste mache in einem wirklich saturierten Gebiet, ja, wo wir schon immer mal Schwierigkeiten haben, Dienst zu besetzen, weil das von niedergelassenen Ärzten und Ärzten, die dazu verpflichtet werden können, sozusagen, kaum schon jemand machen will und die diese Dienste eben bereitwillig abgeben, gibt es ja, ich sag mal, Landstriche, die wesentlich ländlicher sind als der jetzt, wo ich bin, wo es viel weniger attraktiv ist, den zu machen. Oder du musst halt horrende Summen zahlen, dass das jemand macht. Dann wird es halt wieder teuer. Ja. Zumal du ja denkst, also bisher ist es ja so, dass du den ja anbietest, dann wird eben keine Praxen offen sind. Ne? Und davor wird eben erwartet, dass die Leute sich doch dann tatsächlich auch auf den Weg machen können zum Krankenhaus, ne? Oder zur Arztpraxis, Und ich denke, das ist auch etwas, was man grundsätzlich vielleicht schon verlangen kann. Und für alle Fälle, wo das eben nicht möglich ist, gibt es dann eben tatsächlich einen Rettungsdienst, ja. Oder eben halt einen Hausbesuch, je nachdem, wie dringlich das so ist. Die Videosprechstunde, das fand ich ganz interessant, das probiert Baden-Württemberg bereits, also die KVBW. Und diese Dienste waren wohl sehr beliebt, also ich habe da keinen gemacht, ich habe da auch diese Zuteilung konnte ich nicht machen, weil das ging erstmal nur für die Niedergelassene. Die sind wohl eher so okay vergütet, aber waren wohl trotzdem sehr beliebt, weil du die halt von zu Hause machen kannst. Aber die Kollegin, die das gemacht hat, mit der ich darüber gesprochen habe, die meinte wohl, das ist super anstrengend, weil halt quasi 12 Stunden oder so 10 Stunden da dran bist und halt keine Pause hast. Und das geht in einem durch, ne? Also quasi ein Call nach dem anderen. Na, das ist natürlich dann auch krass, also man kann das Teile davon vielleicht schon machen, so ein flächendeckender Fahrdienst 24 Stunden, also wie auch ein 24-Stunden-Videodienst. Beides, glaube ich, sehr sportlich als Angebot. Sehe ich nicht so ganz, dass das so gut machbar ist, insbesondere wenn du das Ganze zusätzlich auch noch für pädiatrische Patienten anbieten willst. Ja, die kriegen ja so schon kaum ihre Dienste so besetzt.
Ja, ne? Das ist ja auch die Hauptkritik eigentlich, ne, die da so gefallen ist. Also man versucht natürlich damit die Notaufnahmen zu entlasten, Ne, das ist ja auch mal wieder so eine Baustelle, aber ja, ich weiß gar nicht, wer das so gesagt hatte, so nach dem Motto, wir haben ja auch keine Ärztin hier im Gefrierfach, die wir jetzt mal schnell auftauen können dafür.
Richtig, genau.
Also ja, die Frage ist, ob das überhaupt umsetzbar ist.
Genau. Und dazu vielleicht noch ein interessanter Punkt. Ich habe das jetzt nicht mehr nachgelesen, weil ich das natürlich vergessen habe, wo ich es ja reingeschrieben habe. Aber es gibt zum Beispiel in der Schweiz, steigt mich oder sagt mir Bescheid vielleicht besser, wenn es doch nicht ganz so richtig ist. Da ist es so, dass du Tarif bei deiner Krankenkasse buchen kannst, der einen Ticken günstiger ist als der normale Tarif, wenn du immer vorher einen Telefonkontakt in Anspruch nimmst, bevor du dich irgendwo vorstellst. Also Notfälle natürlich ausgenommen. Ne? Und dann wird dadurch, das machen dann halt auch die allermeisten, ne? Und dafür musst du aber halt, wirst du halt am Telefon triagiert. Und dann wird gesagt, nee, passen Sie mal auf, damit können Sie morgen zum Hausarzt gehen. Oder passen Sie mal auf, damit gehen Sie bitte jetzt in die Notaufnahme.
Ja,
oder wir schicken jemanden bei Ihnen vorbei. Oder wir rufen mal eben den Rettungsdienst für Sie. Ne?
Ja.
Und das ist durchaus eine Variante, die ich finde sehr viel Charme hat, weil du damit den Leuten sagst, und wenn sie das dann nicht machen, dann müssen sie halt was zahlen, ne? Weil sie ja sich dagegen entschieden haben, wo du durchaus ja eine gute Steuerungswirkung hast. Die Leute haben einen Anreiz, das so zu machen, ja, oder sie zahlen halt eben freiwillig mehr, ne, und machen das dann nicht. Und gleichzeitig hast du wenn du denn eine erreichbare Hotline hast, ja, eine gute Versorgungssteuerung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein System ist, was ein paar dieser Dinge erfüllt, ohne direkt so einen Personalaufwand zu fordern, hier vorgesehen ist. Also das fand ich ganz interessant, als ich das kennengelernt habe.
Ja, ich glaube, das wird ja auch in einigen Entwürfen und so auch schon diskutiert, ne? Also diese Versorgungsstufe 0, quasi diese Vorsteuerung, wo man sich ja auch sehr viele Effekte einfach davon erhofft, um zu gucken, wie kriege ich eben die Patientin genau in die Versorgungsebene, die sie brauchen, dass sie eben nicht durchs System irren müssen. Ja.
Genau, weil es ist ja auch völlig klar, ne? Patient oder Patientin haben Not, ja, haben eine Sorge, haben ein Bedürfnis und die können eben nicht unbedingt einschätzen, ob das jetzt ein Notfall ist oder nicht. Das ist auch gar nicht schlimm, das ist nicht deren Aufgabe und selbst wenn es nur ein subjektiv wahrgenommener Notfall ist, ist es eben einer. Natürlich sind da auch mal Fälle drunter, wo man denkt, das hätte man jetzt auch selber einschätzen können, aber das ist eben so, ja, das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber für den größten anderen Teil ist es eben wichtig, dass das System irgendwie so aufgestellt ist, dass man das verweisen kann. Ja, hier bei uns da wo ich in der Notambulanz ist, ist es ja schon so, dass alle, auch wenn es formal noch keinen gemeinsamen Tresen gibt, quasi die Leute unten ankommen und quasi alle erstmal, außer es ist sehr offensichtlich, direkt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst geschickt werden, vor die Notaufnahme landen. Und ich dann auch den großen Teil ja selbst behandle dort und nur einen kleinen Teil sage so, das finde ich jetzt auffällig und dann möchte ich, dass sie sich nochmal woanders vorstellen. Ne?
Ja, das ergibt ja auch Sinn. Ja, genau. Schauen wir mal, wie sich die Notfallreform noch weiter verändert. Aber es gibt ja noch ein Gesetz, was jetzt sozusagen im Referentenentwurf gekommen ist und ich finde schon den Titel irgendwie witzig, und zwar das gesunde Herzgesetz. Und auch da, surprise, surprise, gibt es wieder viel Kritik. Aber Pascal, nimm uns gerne mal mit, was beinhaltet das denn überhaupt?
Ja, ich fange vielleicht mal kurz mit der Ausgangslage an vom gesunden Herzgesetz. Da gab es nämlich tatsächlich einen ganz netten, also gar nicht bestimmt nicht zufälligen Artikel in der SZ an diesem Wochenende zu. Da habe ich jetzt ein paar der Zahlen rausgenommen, habe auch die zugrunde liegende Studie hier auch mal verlinkt in den Shownotes. Und zwar kann man sich das daran auch noch mal ein bisschen besser vorstellen, warum Karl Lauterbach da so drauf drängt. Und zwar ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland von Männern 78,8 Jahre und Frauen 83,5 Jahre. Das kann man sich mal so kurz eben merken. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die UK angucken, dann liegen die Männer da im ähnlichen Bereich, ja, 78,5 Jahre. Und Frauen auch mit 83,2 Jahren. Ja. In der Schweiz sind es aber deutlich mehr, ne, sind es 81,9 Jahre und die Frauen 85,5 Jahre. Das heißt, zum einen leben sozusagen die Frauen in jedem Fall deutlich länger als die Männer. Und zum anderen ist es so, dass in einigen Ländern rund um Europa eben halt auch deutlich bessere Lebenschancen bestehen. Die Menschen leben einfach länger. So, am Geld liegt es nicht. Wir geben jedenfalls mehr oder ähnlich viel aus wie unsere Nachbarn. Man sieht wohl in den Daten immer noch eine leichte DDR-Lücke. Das fand ich auch einen irgendwie ganz interessanten Begriff bei den Männern. Also bei den Frauen hat sich das wohl angeglichen, aber eine leicht niedrigere Lebenserwartung bei Menschen, die in Osteuropa Ostdeutschland aufgewachsen sind.
Aber wie wird das begründet?
Das ist eine gute Frage. Ich habe in diese Studie vielleicht nicht tief genug reingelesen. Also das habe ich mir nicht nachgeguckt. Reiche ich mal nach, weil ich es lese vor dem nächsten Podcast. Aber ich glaube, dass es da wahrscheinlich um die Industrien ging, die quasi da angesiedelt waren. Aber müsste ich mal nachreichen. Genau. Jetzt gucken wir einmal da drauf, oder das hat diese Studie auch gemacht, wo geht denn die Schere auf, ja? Ab wann leben die denn weniger lange, die Deutschen? Und das sind jetzt nicht irgendwie, dass bei uns zum Beispiel Kinder beispielsweise häufiger sterben, ne? Das wäre ja auch eine typische Erklärung dafür, dass die durchschnittliche Lebenserwartung niedriger ist, sondern es sterben vor allem Menschen ab 50 Jahren mehr oder schneller. Das heißt, wir sehen den Impact von chronischen Erkrankungen hier tatsächlich vor allem den Impact von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die hier besonders dominant sind. Zwar sinkt die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen kontinuierlich über die letzten Jahre, aber es ist immer noch mit großem Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland. Ich meine, klar, auf der einen Seite, ne, irgendwann müssen die Leute sterben, irgendwas muss auf der Todesbescheinigung stehen, aber trotzdem ist das natürlich so die Hintergrundinfo, die auch Karl Lauterbach kennt, ne, und worum man überhaupt die kommt, so ein Gesetz zu machen. Jetzt hast du ja hier netterweise schon die gesamte Palette an Punkten da reingepackt oder zumindest die sechs wichtigsten davon. Ja. Fangen wir mal mit dem Punkt 1 an, den du hier reingeschrieben hast, die Verbesserung der Früherkennung bei Kindern und Jugendlichen. Und zwar soll es den Anspruch auf die Durchführung einer Untersuchung zur Früherkennung einer familiären Fettstoffwechselerkrankung geben. Ja, das wird gesetzlich quasi vorgeschrieben und es wird gesetzlich festgelegt, dass die Einladung zur Teilnahme an der J1-Untersuchung durch die Krankenkassen zu erfolgen hat. Und da kann man erstmal sagen, der zweite Teil ist jetzt für mich relativ entspannt. Ja, die J1-Untersuchung ist eine Untersuchung, die relativ selten in Anspruch genommen wird. Das ist so von zwischen 12 und 14 Jahren. Der quasi der Gesundheitscheck im Jugendalter, in der Pubertät, klar, da haben die meisten Kinder auch keinen Bock mehr drauf oder Jugendliche. Ne? Das ist so der eine Grund. Aber das ist sicherlich nicht verkehrt, so ganz grundsätzlich darauf ein bisschen stärker hinzuweisen. Ne? Der andere Punkt ist, dazu hatten wir in einer vorher herangehenden Folge das Leitlinienverfahren dazu erwähnt, aber das scheint ja das BMG grundsätzlich nicht zu interessieren, wie wir schon festgestellt hatten. Wichtig scheint mir dazu betonen, das würde ja bedeuten, dass eine Blutabnahme stattfindet, so ungefähr mit 5 Jahren. Und wenn dann tatsächlich etwas rauskommt, müsste ja eine nachfolgende medikamentöse lebenslange Therapie erfolgen. Würde das von den Eltern und den Familien überhaupt angenommen? Das bin ich mir nicht so sicher.
Aber warum?
Naja, wenn du jetzt quasi da ein 9-jähriges Kind hast, 5-jähriges Kind hast, sorry, neun ist 5 Jahre nicht umgekehrt, und dann überlegst du, dass du deinem Kind ab jetzt quasi jeden Tag eine Tablette gibst, das würden die wenigsten Kinder, die wenigsten Eltern machen, weil es ja nichts ist, wo irgendwelche Beschwerden bestehen. Ne? Das ist ja nicht so, als dass du, es ist jetzt ja kein Diabetes oder so, wo du weißt, dass dein Kind das sonst nicht schafft, ne? Ohne Insulin sozusagen zurechtzukommen. Und wenn man dann aber nicht therapieren würde, sondern sagt, oh, jetzt weiß ich das und das ist vielleicht nicht so gut, aber da gucken wir in 20 Jahren nochmal, dann musst du es auch nicht diagnostizieren. Also musst du auch keine Blutabnahme machen. Ne?
Weil wie hoch ist denn auch überhaupt die Prävalenz? Das habe ich mich halt gefragt.
Ich glaube, das ist so, sagen wir mal 1 zu 500, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung, also die sozusagen die stark schweren Fälle ist es über 1 zu 250.000, also dann doch sehr selten. Ne? Das ist auch, das heißt, man muss eine Menge Kinder screenen, damit es relevant wird. Und dazu gab es letztes Jahr einen Report zu aus der United States Preventive Services Task Force. Der hat da sich auch die Evidenz genau für das angeguckt, nämlich ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie und gesagt, die Evidenz dafür ist eigentlich unzureichend. Also, dass das was bringt. Ja, andere Länder haben sich auch dagegen entschieden, so etwas zu screenen. Die screenen nicht generell, sondern machen so ein Kaskaden-Screening. Also beispielsweise stirbt jemand relativ früh dran mit, weiß ich nicht, 45 im Herzinfarkt. Dann wird gesagt, alle sozusagen näheren Verwandten werden einmal gescreent. Ne? Damit man weiß, ist das denn hier jetzt tatsächlich, tritt das hier quasi auf, relevant in der Bevölkerung. Ne? Und da muss man natürlich auch quasi so ein bisschen weitergehend auch gewisse Nachteile sich einfach mit überlegen und angucken. Ja, das hat das zum Beispiel, also zum einen hast du natürlich dann eine laufende Therapie mit möglichen Nebenwirkungen. Ja. Zum anderen hast du aber auch schon den Status einer chronischen Erkrankung, möglicherweise mit Schwierigkeiten, was dann irgendwie Versicherung angeht. Ne? Also kriegst du dann noch so einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung etc. Ne? Naja, das sind sicherlich Dinge, die es da alles noch zu bedenken gibt. Kommen wir aber erstmal zu Punkt 2, Verbesserung der Früherkennung bei Erwachsenen durch den Checkup 25, 35, 50 mit besonderem Fokus auf kardiovaskuläre Erkrankungen, lebensstilbezogene Faktoren. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, also den großen Unterschied da nicht zu verstanden. Bisher ist es ja auch so, dass du die zwischen 18 und 34 einmal machen kannst, ab 35 dann alle 3 Jahre. Und es geht immer um das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Also es wird ja auch jetzt eigentlich, wenn man es ganz korrekt macht, nur Glukose für Diabetes und Lipide für die Herzerkrankung sozusagen bestimmt. Urinuntersuchung ist drin, Blutdruckmessung ist drin. Also das, was da gefordert wird, gibt es schon. Was ich ein bisschen, das dann irgendwie merkwürdig ist, ist sozusagen der Wunsch des BMGs, da selber Fragebögen zu entwickeln und die Vergütung zu regeln statt dem GBA. Also da irgendwie ganz klar gegen die Selbstverwaltung zu schießen. Und so ganz verstanden habe ich auch nicht, was diese Gutscheine für Apotheken sollen, außer dass das irgendwie nochmal so ein
Beschäftigungsgring.
Ja, genau.
Naja, und ich jetzt nochmal aus Public Health Perspektive finde es halt auch, ne, also mit diesen lebensstilbezogenen Faktoren, also es ist halt die Frage mit dem Check-up, ne, wenn es jetzt zum Beispiel beim Hausarzt, Hausärztin ist, wenn die da jetzt sagt, ja, rauch mal weniger, trink mal weniger, finde ich jetzt nicht so sinnvoll, wie ja, da einfach nochmal verhältnispräventiv eher anzudocken, ne? Oder ja, wenn, keine Ahnung, das im Setting in der Arbeitswelt total normal ist, weiß ich nicht, früh um 11 das erste Bier aufzumachen, dann werde ich mich nicht dagegen entscheiden, nur weil es die Hausärztin jetzt gesagt hat. Also ja, das finde ich so ein bisschen schräg oder vielleicht zu einfach gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Das war mir noch wichtig zu erwähnen.
Absolut. Vielleicht Punkt 3, da geht es um die Stärkung der Disease Management Programme. Da verweisen wir vielleicht einfach auf unsere letzte Episode, da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Da wird es hier ein bisschen kürzer. Und dann haben wir noch die vierten Punkt, sage ich noch was zu, und dann reicht es auch sozusagen.
Ja.
Da geht es um die Vorbeugung kardiovaskulärer Ereignisse durch Stärkung der Verordnungsfähigkeit von Statinen. Das sind so Cholesterinsenker. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die derzeit formal erst ab 20% kardiovaskulärem Gesamtrisiko verordnungsfähig sind. Das ist in meiner privaten Erfahrung jetzt schon so, dass das auch früher, also deutlich früher auch verordnet wird durch Personen. Mhm. Jetzt nicht unbedingt durch uns in der Haushaltspraxis, aber eben durch andere schon. Und ich finde das, also unabhängig davon, ob das möglicherweise sinnvoll sein kann oder nicht, würde ich sagen, dass es keine Entscheidung, die ein Gesetzgeber treffen sollte, sondern eben halt wissenschaftliche Fachgesellschaften in einem Konsens zur Verordnungsfähigkeit, weil das kann sich natürlich auch mal rasch ändern. Ja? Mhm. Dann gibt es irgendwelche guten Gründe, Statine plötzlich gar nicht mehr zu verordnen, weil wir, keine Ahnung, was feststellen, ja, was die Schlimmes machen. Oder es eine super viele bessere andere Therapie gibt. Ne? Also es ist ja sozusagen wissenschaftlich immer viel möglich. Und dann hat man da aber sowas geregelt, was das irgendwie die Anwendung davon erleichtert. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig und denke, das ist da die falsche Ebene. Und ich finde, man sieht in dem Gesetz relativ deutlichen Einfluss auf Lauterbach durch die Deutsche Kardiologische Gesellschaft und vielleicht auch durch seinen ehemaligen Kollegen, nämlich den Stefan Baldus, der Kardiologe an der Uni Köln ist und da der Lehrstuhlinhaber ist. Ja, die haben ja da, hat ja noch seinen alten Lehrstuhl sozusagen da, auch wenn er länger pausiert ist, Karl Lauterbach. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen, also ich persönlich finde es ein bisschen schwierig.
Naja, ich meine, es ist ja schon sein Herzensthema, wo er immer wieder ja drauf rumpocht und das immer wieder dazu erklärt und so. Aber ich finde es eben auch schwierig, so die Details dann im Gesetz zu regeln. Und zumal, wenn es eben nicht evidenzbasiert ist oder die Evidenz sogar dagegen spricht, ne, was auch das Screening angeht und so. Weil ich meine, man muss ja dann halt auch gucken, es verursacht ja dann auch nochmal höhere Gesundheitskosten, die ja alle dann betreffen, für vielleicht eine Sache, die am Ende sogar eher negative Auswirkungen hat. Also ja, finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Auch wenn natürlich der Grundgedanke an sich ein guter ist, ne? So.
Ja, jetzt hast du hier meine Frage, was du dazu sagst, aus Krankenkassen und Public Health Brille ja schon erwähnt. Aber die Verhältnisprävention hast du mir auch schon abgenommen, das ist sehr schön. Da wollte ich auch drauf eingehen, dass das ja etwas ist, was ich wichtiger fände, was ja auch kommt, ne? Also Nikotin quasi Reduktion ist ja auch ein Punkt in dem Gesetz, wo es dazu Förderung geben soll, was ja schon auch einfach krass ist, dass noch ein Viertel der Bevölkerung quasi raucht in Deutschland, ne? Wenn man sich so auf die schönen Lagen verlässt, ne? Und das ist in der Schweiz beispielsweise ähnlich, aber in UK beispielsweise halb so viele, ne? Alkoholreduktion, Fleischreduktion, mehr Bewegung etc., ne? Also gäbe es vieles, was man machen kann, und wenn man sich mal so das anguckt mit so Risikorechner, dann ist der Raucherstatus ungefähr so relevant wie ein Blutdruck, der so bei 170 liegt systolisch, oder auch ein Cholesterin von 270. Ne? Also das ist schon auch ein relevanter oder kann ein relevanter Faktor sein, je nach Risikokonstellation. Also da gibt es auch da viel zu machen
und absolut zu kritisieren. Naja, und halt immer, ich glaube, ich hatte es ja in der letzten Episode ja auch erzählt, ne, vom Wissenschaftsrat, diesem Präventionstagung. Es ist ja auch immer die Frage, wie sehr da quasi die Industrie ja auch mit verantwortlich ist, ne? Wenn man mal so die Prospekte aufschlägt und so, was da beworben wird, weiß ich nicht. Wir haben gestern was aus Pappmaché gebastelt, deswegen habe ich sehr viel Zeitung in der Hand gehabt und ja, so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was da in den Prospekten beworben wird. Also das ist ja meistens auch nicht gesund. Ja, und mir ist, weil du das vorhin mit der DDR-Lücke auch erzählt hast, nochmal eingefallen, ich habe eine Weile mal als studentische Hilfskraft gearbeitet bei der RESA-Studie, die also Sachsen-Anhalt war das damals in Halle. Da ist ja das Risiko für Herzinfarkte wohl am höchsten in Deutschland, und die haben halt auch versucht herauszufinden, woran das liegt. Ne? Also da ist man wahrscheinlich auch noch dran, oder ich müsste mal auch die Studienergebnisse, ob die jetzt mittlerweile da sind, nochmal nachlesen. Also das ist auf jeden Fall auch ganz spannend und nicht einfach, ne? Also das herauszufinden, woran es jetzt liegt. Genau, aber gut, dann haben wir das gesunde Herzgesetz einmal abgefrühstückt. Wo gibt es denn noch Neuerungen? Und zwar gibt es noch Neuerungen in Bezug auf das Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit. Wir hatten ja in Episode 117 dazu mit Rolf Rosenbrock gesprochen. Das war im November letzten Jahres. Da gab es das BIPAM-Gesetz, also das ist sozusagen das, der ursprüngliche Name, nämlich das Gesetz zur Einrichtung eines Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz eben BIPAM. Da gab es ja sehr viel Kritik, vor allem eben auch aus der Public Health Bubble, die da sehr einen, diesen modernen Public Health Ansatz vermisst hat und das sehr rückschrittlich fand. Jetzt gibt es einen Referentenentwurf mit, ich sag mal, ein paar Änderungen. Also man hat die Kritik schon ein bisschen eingearbeitet. Ja, ist jetzt zu diskutieren, wie wesentlich oder unwesentlich. Auf jeden Fall gibt es eben schon mal diese Namensänderung. Dann ist jetzt auch deutlich ja, festgeschrieben, dass das Robert-Koch-Institut den Bereich der Gesundheitsberichterstattung an das neue BIPAM übergeben soll und auch, dass da in dem BIPAM quasi die Krebsregisterdaten geführt werden sollen. Einer der Hauptkritikpunkte damals war ja diese ja fast künstliche Trennung der übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen. Und da steht jetzt im Entwurf, ich zitiere, das Robert-Koch-Institut bleibt für die Aufgaben der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren und mit ihnen im Zusammenhang stehenden nicht übertragbaren Erkrankungen zuständig. Ist mir auch noch ein bisschen unklar, wie das dann genau zusammengeführt wird. Und ebenso bleiben die Aufgaben der epidemiologischen Untersuchungen auf dem Gebiet der übertragbaren und mit ihnen im Zusammenhang stehenden nicht übertragbaren Erkrankungen, einschließlich Erkennung und Bewertung der Risiken sowie der Dokumentation und Informationen in der Hand des RKI. Also da wurde jetzt nochmal nachgeschärft, was sozusagen beim Robert-Koch-Institut auch bleibt und in das BIPAM übergehen soll, aber auf jeden Fall auch, und das ergibt ja auch Sinn, weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung darin aufgehen soll, eine evidenzbasierte, zielgruppenspezifische, insbesondere auf vulnerable Bevölkerungsgruppen ausgerichtete Kommunikation. Das war auch nochmal jetzt ein Zitat aus dem Entwurf. Und das BIPAM soll auch für die Forschung und Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler Ebene sozusagen zuständig sein und da auch an der Entwicklung und Unterstützung von Leitlinien und Standards mitarbeiten. Als Dienstsitz ist jetzt Köln und Berlin benannt. Das ergibt ja genauso auch Sinn, weil die BZGA große Teile auch in Köln sitzen. Das heißt, es sollen da auch die bestehenden Arbeitsverhältnisse darin mit übergehen. Ich hoffe, dass das besser klappt als bei der UPD.
Oh Gott.
Genau. Und es sind jetzt da auch zum ersten Mal quasi konkretere Kosten mit beziffert. Was es denn alles kostet, was es für mehr Kosten sind, die da wahrscheinlich auf uns zukommen. Ja, und ich habe nochmal einen Link in die Shownotes gepackt. Das Zukunftsforum Public Health hat auch noch ein paar Forderungen dazu aufgeschrieben. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Und ja, ich denke mal, das wird jetzt so seinen Gang irgendwie gehen. Ich glaube, die Gesellschaften haben da nochmal ihre Kritik abgegeben und das zumindest hat sich jetzt ein bisschen verändert. Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt.
Also bist du denn jetzt damit irgendwie zufriedener, als du vorher warst? Oder denkst du, wir haben da ja schon mal ausführlich uns drüber ausgekotzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gemeinsam Kritik dran geübt. So.
Naja, also ich finde es gut, dass die Kritik auf jeden Fall gehört wurde und was damit jetzt auch wirklich Veränderungen gegeben hat. Ja, grundsätzlich weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt so ein großer Wurf ist, alles in allem. So, es ist ja sicher auch viel die Frage, wie das dann konkret ausgestaltet wird, wie eng die Zusammenarbeit auch zwischen RKI und dem Institut ist, ne, wie da die Schnittstellen gestaltet werden, wie der Übergang geschaffen wird und so weiter, wie auch dann die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst funktioniert und so. Ich glaube, das liegt viel auch in der Ausgestaltung. Ich bin auch ein bisschen skeptisch oder bin mal gespannt, wie sich das dann gestaltet, ja.
Ja, na gut, dann gucken wir mal, ob es denn noch kommt und wenn dann wie es kommt.
Ja.
Genau, haben wir die großen News durch. Ist jetzt ja auch schon wirklich lang geworden, aber es gab auch viel zu berichten.
Einiges,
und wir hatten zumindest das Gefühl, viel berichten zu müssen. Wir haben noch, bevor wir zu den kurzen News kommen, einen kurzen Nachtrag. Ich hatte ja kurz mal in diese Studie reingeguckt zu den Ost-West-Unterschieden in der Mortalität. Ah, da steht aber nur, dass unter anderem zum Beispiel der Raucherstatus sehr viel höher ist bei den sozusagen eben Männern, dass das so ein bisschen stärker nachgeholt wurde in Ostdeutschland. Das alles Weitere ist dann nur verlinkt, dass es da weitere Studien gibt, die das so ein bisschen vielleicht leuchten zu scheinen. Also vielleicht gerade das in einem der nächsten MOOCs mal auf. Das wäre doch vielleicht ein Thema, wo ich nochmal schauen kann, was denn da genauer der Unterschied ist. Aber kommen wir jetzt mal zu den Kurznews. Ich fand es ganz interessant. Es gab ein Gutachten zur legalen Sterbehilfe von den Bodelschwingschen Stiftung Bethel, dass die sozusagen in ihren Einrichtungen auch assistierte Suizide zulassen wollen. Das ist deshalb interessant, weil das eine diakonische Einrichtung ist, also ja, kürzlich eine kirchliche Stiftung. und zum Beispiel eben Einrichtungen für Menschen mit Behinderung haben, mit anderen Beeinträchtigungen, Pflegebedürftige etc. Und ich war da auch mal im Rahmen eines Studiums, habe ich mal in so einer Einrichtung da einen Tag quasi ein Praktikum, Hospitation, wie auch immer, gemacht, weil ich quasi ein Seminar oder so verpasst hatte und dafür dann einen Tag da sein musste quasi. Das war auf jeden Fall auch ganz eigentlich ganz interessant und fand das auf jeden Fall spannend, dass ich auch kirchlich so auf Grundlage des Verfassungsgerichtsurteils so damit beschäftigt wird und sich dann auch, obwohl das hier sicherlich schwerfällt, da dann trotzdem auch einen anderen Blick zu wagen. Ne? Also, dass man trotzdem sagt, okay, uns ist die Erhaltung des Lebens sehr wichtig, aber wir wollen das zumindest, wenn es denn da entsprechenden Wunsch gibt, auch entsprechend begleiten, fand ich ganz, ganz positiv eigentlich, muss ich sagen.
Mhm. Ja, ich habe auch noch eine Kurznews mitgebracht und zwar fand am 12. Juni die Fachtagung der Bundesärztekammer zum Thema Public Health vor Ort, Gegenwart und Zukunft eines krisenfesten öffentlichen Gesundheitsdienstes statt und die Dokumentation der Veranstaltung ist jetzt veröffentlicht. Der Link dazu in den Shownotes, könnt ihr gerne einmal reinschauen.
Es schließt das letzte Werk für Metamizol oder Novalgin, eines der häufigst verschiedenen Schmerzmittel in Deutschland, in Europa. Und zwar ist das bisher noch in Frankfurt Höchst, also quasi um die Ecke bei uns. Und der französische Konzern, der das betreibt, will das aber Ende 25 einstellen. Dann wird es sozusagen nur noch in China hergestellt, soweit ich das hier richtig gelesen habe aus den Artikeln. Und das ist natürlich schlecht, ne? Wenn wir jetzt über, also zumindest wenn wir in den letzten Jahren immer wieder über Abhängigkeiten und Lieferkettenengpässe etc. besprochen haben, es ist sicherlich so, dass es schon Abhängigkeiten gibt bezüglich von Vorstufen etc. Das will ich gar nicht wegdiskutieren, aber es ist natürlich trotzdem aus dieser Sichtweise eine schlechte Nachricht.
Ja.
Und wir schließen mit einer weiteren schlechten Nachricht. Richtig Stimmung. Es gab vor kurzem erst 128.000 Registrierungen für das neue Organspenderegister. Also, falls ihr euch noch nicht durchgerungen habt, macht mal hier kurz Podcast-Pause, zückt euren elektronischen Personalausweis und tragt euch da mal fix ein.
Genau, damit sind wir damit sind wir durch mit den Kurznews und können zum Interview gehen. Das ist ganz spannend. Wir haben Franz Knieps in die Leitung bekommen. Ich denke mal, ja, der ist schon sehr, sehr bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Er ist aktuell Vorstand vom BKK-Dachverband und hat aber eine ganz spannende Karriere. Also war unter anderem damals unter Ulla Schmidt auch Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung im BMG, lange auch eine Geschäftsführer Politik beim AOK-Bundesverband, also kennt sich wirklich sehr gut aus mit den Themen Versorgung, aber eben auch Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Und uns hat eben einmal interessiert, was er denn noch erwartet von der Legislaturperiode, wie er denn auch die Arbeit des BMGs und des Ministers so einschätzt. Und ja, also ich finde es ein sehr gelungenes Interview, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Pascal, hast du noch was hinzuzufügen, bevor wir starten?
War super. Viel Spaß beim Hören.
Genau. Ja.
Liebe HörerInnen, euch schon mal ein herzliches Salut und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Franz Knieps sprechen können und zumindest ich darf und kann dabei auch mal live und in Farbe neben unserem Interviewgast sitzen. Herr Knieps, Sie dürften den meisten unserer HörerInnen ein Begriff sein. In Ihrem Wikipedia-Eintrag werden Sie sogar als graue Eminenz der deutschen Gesundheitspolitik bezeichnet.
Das ist Spiegeljournalismus.
Ich weiß auch gar nicht, ich finde graue Eminenz gar keinen positiv besetzten Begriff irgendwie. Also das Graue ist irgendwie, Sie sind die strahlende Eminenz, würde ich ja sagen. Insbesondere auch wohl durch Ihren Einfluss auf die gesundheitspolitischen Entscheidungen in den Jahren 2003 bis 2009. Aber Ihre Arbeit endete natürlich nicht dort und wir sprechen heute natürlich vor allem in Ihrer aktuellen Rolle als Vorstand des BKK-Dachverbandes. Herzlich willkommen also bei Gesundheit macht Politik und natürlich auch herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen in Ihren schönen Räumen in der Berliner Mauerstraße zu Gast sein dürfen.
Ja, das Gebäude hat übrigens eine sehr interessante Geschichte. Es ist einer der ältesten Profanbauten in Berlin-Mitte. War schon alles von der Parfümfabrik über Malermeisterbetriebe und ist so im Laufe der Zeit immer höher gewachsen. Ja. Und der letzte Mieter vor uns war Dussmann. Die haben ja eine Pflegegruppe Corsana, ja. Die saß hier drin, okay. Daher auch rote Teppiche und okay. In der Dussmann-Farbe. Und davor war die Hausherrin unsere frühere Bundeskanzlerin, so. Angela Merkel. Hier war die Außenstelle des CDU-Parteivorstandes, als die neue Parteizentrale im Tiergarten noch gebaut wurde. Mhm. Und hier, es gibt hier oben auch im Haus gibt's eine Einliegerwohnung. Ja. Angela Merkel war zu der Zeit Generalsekretärin der Union und hatte hier eine Einliegerwohnung.
Wow.
Spannend.
Also okay. In meinem Zimmer saß damals Frau Merkel.
So viel historischer Kontext. Mal sehen, wie wir mit diesem historischen Gewicht hier umgehen. Zumindest aber umgibt es ja auch nur gerade Sie und mich. Meine beiden Kolleginnen sind ja zugeschaltet. Claudi, Pascal, wer will denn von euch mal mit der ersten Frage loslegen?
Ich würde starten mit dem Fragenkomplex. Wir haben ja eine Reihe Fragen mitgebracht, weil uns ganz da umtreibt. Ne? Jetzt geht es ja so ein bisschen langsam Richtung Endsport. Das Fenster für Reformen im Gesundheitswesen schließt sich jetzt so langsam. Und ja, weil normalerweise ja im Kalenderjahr der Bundestagswahl jetzt keine größeren Reformen mehr verabschiedet werden. Gleichzeitig sind ja viele Vorhaben aus dem Gesundheitsbereich quasi noch in Bearbeitung. Also um jetzt mal einige zu nennen, die Krankenhausreform, das Medizinforschungsgesetz, GVSG, Notfallreform, wo wir jetzt zumindest ja einen Referentenentwurf haben, aber
seit gestern,
trotzdem,
ja.
Seit gestern, also ganz, ganz frisch, ja. Was denken Sie denn, was ist noch realistisch schaffbar in dieser Legislatur?
Machbar wäre rein vom Verfahrenstechnischen alles. Also Sie können auch noch im Herbst des Jahres Gesetzentwürfe einbringen, die dann in Anführungsstrichen im normalen Prozess bis Mitte nächsten Jahres dann wären. Die andere Frage ist, ob Koalitionen dann die Kraft haben, bei beginnendem Wahlkampf und meistens ja auch bei Abwatschen zwischen den Bundestagswahlen liegenden Landtagswahlen, ob die dann die Kraft haben, noch größere Gestaltungsspielräume zu nutzen. Da habe ich so meine Zweifel. Da bin ich mir selbst bei den Dingen, die jetzt schon im Verfahren sind, und Verfahren meine ich, es gibt mindestens einen Kabinettsentwurf und nach der Regierungsphase kommt jetzt die parlamentarische Phase.
Genau.
Schon da bin ich mir nicht sicher, ob die all das, was sie in dieses Verfahren noch reingeben, ob das letztlich auch rauskommt.
Und nehmen wir jetzt mal die Krankenhausreform raus. Wie ist da so Ihre Prognose? Bekommen wir sozusagen dann mal eine fertige Runde Krankenhausreform durch oder? Wie schätzen Sie das ein?
Also das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil da geht es ja letztlich nicht so sehr um die Inhalte der Reform, sondern da geht es ja vor allem ums chinesische Gesichtsspiel. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Und die Gemengelage bei den Krankenhäusern ist ja nun sehr schwierig zwischen Bund und Ländern. Der Bund hat die Kompetenz für die Sozialversicherung und für die Krankenhausfinanzierung im Groben. Die Länder haben zum einen die Sicherstellungsverpflichtung für eine flächendeckende Versorgung und die Kompetenz für die Krankenhausplanung. Man kann aber Planung und Finanzierung und Steuerung nicht auseinanderziehen. Das ist letztlich ein Block. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die politischen Managementfähigkeiten der Akteure ausreichen, um eine Reform hinzubekommen, die den Namen verdient. Dass da zum Schluss irgendwas im Bundesgesetzblatt steht, davon bin ich überzeugt. Dazu ist der politische Prestigeverlust bei allen zu groß, wenn da gar nichts kommt. Aber schon jetzt zeichnet sich ja ab, dass eine solche Reform nicht mehr in dieser Legislatur in Kraft treten wird und dass die Steuerungs- und Finanzwirkungen ja
noch sehr viel
in den Jahren 26, 27, 28 erst kommen sollen. Und da bin ich sehr pessimistisch, dass Strukturveränderungen durchschlagen werden und vor allen Dingen, dass aktuelle Probleme gelöst werden. Ich prophezeie, völlig egal, was da im Bundesgesetzblatt steht, in den nächsten Jahren werden wir ein noch beschleunigtes Sterben von Krankenhäusern haben. Das finde ich als Kassenmensch nicht per se ein Problem, weil wir haben in diesem Land eine viel zu hohe stationäre Kapazität. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 30-40% von dem, was in Deutschland im Bett gemacht wird, wird in anderen Ländern völlig ohne Bett gemacht. Also wenn ich mal eine Zahl in den Raum werfe, die Charité hat 8-mal so viele ambulante Patienten wie stationäre Patienten. Der Trend wird eher noch sich fortsetzen. Und das wird Die herkömmliche Krankenhausstruktur mit mittleren und kleinen Krankenhäusern werden sie nicht stemmen, weil sie keine ambulant tätigen Ärzte in ausreichendem Umfang haben, weil sie nicht mehr genügend Pflegepersonal haben. Wobei, wenn wir uns das aus der Vogelperspektive auf das Land gesehen betrachten, dann kann ja keine Rede davon sein, dass wir eine geringe Ärztedichte hätten. Selbst bei der Pflegekräftedichte stehen wir immer noch unter dem Top-Drittel. Aber wir sind Weltmeister darin, aus einem systemischen Überfluss einen flächendeckenden Mangel zu organisieren. Und einer der Gründe dafür ist diese veraltete Krankenhausstruktur. Man muss ja nur gucken, in welchen Gebäuden sind denn diese Krankenhäuser untergebracht. Überwiegend Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Selbst wenn sie neuer sind, Pavillonbauweise, ein völliger Irrweg im Krankenhausbereich. Und wenn ich dann andere Dinge nehme, Feminisierung der Medizin mit einem deutlich wachsenden Anteil von Teilzeitbeschäftigung in der Medizin, der weniger ausgeprägte Wunsch, Unternehmerin, Unternehmer zu werden, die Furcht zu vereinsamen in der Ärztchenpraxis. Wir hatten x Gespräche in meiner Zeit im Ministerium mit jungen Medizinstudierenden und haben gefragt, was ist eure größte Hoffnung, was ist eure größte Befürchtung? Und die größte Befürchtung war immer zu vereinsamen, dass man irgendwo in einer Praxis auf dem Land oder in einer Kleinstadt sitzt und keine Kontakte zu Kollegen hat. Das ist ja auch merkwürdig. Wir sozialisieren unsere Medizinstudierenden und unsere Weiterbildungskräfte in Gruppen, in Organisationen. Und dann stoßen wir sie in die ambulante Versorgung, in das Einzelkämpfertum. Und das macht kein anderes Land der Welt so. Da sind wir schon auf der Stufe des Kaiserreiches. Ich habe früher immer gesagt, die preußische Heeresordnung mit dem Generalismus ganz oben und dem armen Rekruten ganz unten gibt es in der Bundeswehr nicht mehr. Aber im Krankenhaus gibt es die noch.
Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall viele, viele rausgreifenswürdige Zitate hier schon drin, die wir rausgreifen können. Das ist sehr schön. Das wird auf jeden Fall kontrovers rezeptiert werden, das Interview. Aber ich möchte mal noch mal ein bisschen zurück zum Gesetzgebungsprozess kommen. Gesundheitsminister Lauterbach hat ja immer wieder eine größere Anzahl von Gesetzen angekündigt. Ich hatte mal probiert, noch ein bisschen nachzulesen, zuletzt mal 14 Gesetze noch, die bis Juli 24 kommen sollten, die dann aber, wie wir ja alle wissen, teilweise doch nicht den Weg in die Öffentlichkeit fanden. Zum Beispiel das Versorgungsgesetz 2, das Physiotherapieberufegesetz. Wir wollten eigentlich das Notfallreformgesetz noch setzen, aber da gab es jetzt hier gerade frisch zumindest einen Entwurf, sagen wir mal. Bei Ihrer Erfahrung jetzt innerhalb und außerhalb eines Ministeriums, ja, sind das eher Erfahrungen, die, wo hakt es da? Hakt es dabei eher im BMG? Hakt es an anderen Stellen außerhalb des BMG? Einige sagen ja auch ganz böse, dass Lauterbach eher ein Ankündigungsminister ist. Das wollen wir hier uns jetzt nicht zu eigen machen.
Der Vielversprechende, ja.
Vielversprechende, genau. Schönerer Euphemismus, genau.
Ja, die Ursachen sind nicht monokausal. Also sicherlich, der Minister hat keinerlei Erfahrung in Teamarbeit, in der Leitung von Organisationen. Die müssen sie aber haben. Sie sind Amtschef von 1000 oder 1200 Leuten. Und wenn Sie dafür kein Gespür haben, dass Sie ein atmendes Ministerium haben, wo jeder seine Rolle und Funktion hat, sondern so eine Art Superdozent für alle Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und des Gesundheitswesens sein wollen, dann sind Sie für den Job eine Fehlbesetzung, um das mal ganz klar zu sagen. Aber ich will das nicht nur monokausal an Karl Lauterbach festmachen. Ich habe ja eben in der Beschreibung schon ein bisschen versucht auszuleuchten. Gesundheitswesen ist hochemotional aufgeladen. Also eigentlich haben wir noch mehr Gesundheitsminister in der Republik als Bundestrainer. Sprich, jeder ist involviert. Das ist das eine. Und die Emotionen wogen hin und her. Das ist eigentlich immer so. Wir verklären ja dann häufig die Vergangenheit und sagen, aber bei Ulla Schmidt und bei Jens Spahn oder bei Norbert Blüm war das nicht der Fall. Also ich bin ja jetzt seit 40 Jahren dabei. Ich erinnere mich noch an die Särge, die vor dem Arbeitsministerium aufgebaut wurden, als so eine Mini-Leistung wie das Sterbegeld aus der GKV zur Hälfte gestrichen wurde. Die Proteste von Zahnärzten, die ihre Porsches mitbrachten zur Demo, wo dann der Pressesprecher von Norbert Blüm die Sozialhilfeanträge unter die Scheibenwische geklemmt hat und das in der Tagesschau gezeigt wurde. Also Protest gegen Veränderungen im Gesundheitswesen ist nichts Neues. Aber man muss ein ungeheuer komplexes Mannschaftsspiel leisten können. Und da ist die jetzige Bundesregierung, aber auch das jetzige Ministerium, ich sag mal, nicht gerade Weltmeister, um nicht zu sagen grottenschlecht. Und diese Ampelkoalition muss ja immer, wenn sie ein Gesetz verabschieden will, muss sie ja einen Konsens zwischen Rot, Grün und Gelb oder Magenta jetzt organisieren. Und wer das nicht von vornherein mit berücksichtigt, wer im Politikmanagement sich nicht schon Mehrheiten versichert, ehe die Detailarbeit anfängt, der läuft voll gegen die Pumpe. Und es ist ja auch keine einheitliche Strategie zu sehen, beispielsweise im Verhältnis zu den Bundesländern. Mal werden die gelobt, mal werden die umschwärmt, mal wird gesagt, ja, wir können über alles diskutieren. Und dann wird gedroht, geschrien, also das gesamte emotionale Besteck wird ausgepackt dort. Das ersetzt aber kein rationales Verhandeln. Also die sorgfältige Analyse, wer will da was und mit wem könnte ich welche Kompromisse schließen, das scheint mir nicht sehr ausgeprägt zu sein. Wie gesagt, ich kenne das ja alles aus der Insider-Perspektive in der Zeit von Ulla Schmidt. Und die ganzen Prozesse waren bei Ulla Schmidt völlig anders. Also das geht damit los, dass es am Anfang im BMG keine Leitungsbesprechungen gab. Auch jetzt noch ist der Minister häufig für Subalterne nicht zu sprechen. Das muss natürlich organisiert sein. Das findet aber nur begrenzt statt. Wer also Termine mit Karl Lauterbach hat, weiß, dass die in der Regel eine Stunde später beginnen als angekündigt und dass sie schneller zu Ende sind, weil der Minister plötzlich aufsteht und geht. Das ist natürlich keine Art, eine Organisation zu führen. Und wenn man auch noch den Mitarbeitern der Organisation vermittelt, sie hätten keine Ahnung und der Minister wisse schon alles, weil er lese jede Studie auf der Welt, es ist nicht hilfreich für die Organisation eines Hauses.
Herr Knieps, das stimmt einem nicht wirklich optimistisch.
Nein, deshalb bin ich auch nicht sehr optimistisch. Ich denke, ein erheblicher Teil dieser Gesetze wird verabschiedet werden.
Also es wird schon verabschiedet werden, ja, aber in welche Form?
Aber der rote Faden, der dann zu Veränderungen im Gesundheitswesen führt, den kann ich so nicht erkennen. Und wenn ich mir die jetzigen Entwürfe durchlese, also ich behaupte, dass das Krankenhausfinanzierungssystem nach dem neuen Entwurf von niemandem mehr verstanden wird. Auch nicht von den Autoren. Und wir nähern uns im Krankenhaus dann einem Zustand, den wir im ambulanten Bereich schon lange haben. Dass nämlich keiner mehr kapiert, warum ein Arzt in einem Quartal wofür Geld bekommt. Und das halte ich nicht unbedingt für einen Fortschritt.
Wahrscheinlich ist das natürlich Quatsch, aber ich will jetzt trotzdem mal den Versuch starten, einen positiven Ausblick für das Ende dieses Gesprächs noch irgendwie hinzubekommen. Wenn es jetzt nur noch ein, zwei Gesetze gäbe, die durchgesetzt werden könnten und vielleicht auch sauber umgesetzt werden könnten. Was wären denn Ihre Prioritäten? Wo würden Sie denn da den Schwerpunkt setzen?
Ja, also ich bin ja jetzt nicht der Scharfrichter über Karl Lauterbach. Die beiden Digitalgesetze waren hervorragend. Und das, was jetzt im Digitalagenturgesetzentwurf drinsteht, schafft zwar keine Digitalagentur, löst aber eine Vielzahl von handwerklichen Blockaden auf dort. Also da, das lobe ich ausdrücklich. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist jetzt endlich in Gang gekommen. Und da werden auch Kräfte entfesselt, die große Steuerungswirkung entfalten. Ich war gestern auf dem Kongress der medizinischen Dienste und da hat ein leitender Arzt gesagt, also es wird auch in der Zukunft wird es keine KI im Gesundheitswesen geben. Ich habe gesagt, Sie haben was verpasst. Das ist schon längst. Ich bin also zutiefst davon überzeugt, dass diese digitale Transformation Kräfte entfesseln wird. Und dass sie auch die Berufsbilder völlig verändern werden. Und eher besser noch ein Gesetz dahin, als weiterhin quasi die preußischen Strukturen.
Mich würde ja trotzdem schon mal interessieren, was würden Sie denn Krankenhausreformen als nächsten Schritt? Erstmal alle im Hinterzimmer, alle Akteure oder Hier ist der gibt, Raum ist groß, ne? Also.
Ja, ich brauche noch nicht mal so einen großen Raum.
Ach so, okay.
Also, es gibt ja Opinion-Leader. Das ist doch ganz klar. Die sogenannten A-Länder, die SPD-regierten Länder, da sehe ich im Moment vor allem Niedersachsen in einem Lied, weil auch Herr Dr. Filippi aus dem Bundestag kommt. Der kennt auch die Bundesebene. Da ist relativ viel vorgearbeitet zur Veränderung der Krankenhausplanung. Und bei den Grünen ist sicherlich der baden-württembergische Gesundheitsminister Herr Lucher da im Lied. Das wäre die A-Seite. Die B-Seite, da ist Bayern immer eine Kraft, auch wenn die jetzt eine ganz junge Ministerin haben mit noch begrenzter Erfahrung und vor allen Dingen, die koalieren mit den Freien Wählern. Und die Freien Wähler versprechen, dass jeder Kuhstall, wo ein rotes Kreuz drauf ist, auch in Zukunft erhalten bleibt.
Noch so ein Zitat.
Meine, was dann drinnen passiert, ist eine andere Sache. Aber da passieren ja schon paradoxe Ereignisse. Da will die Staatsregierung in einem Landkreis ein neues, hochmodernes Klinikum hinbauen, wenn sie aus den drei Häusern eins machen. Da organisieren die Freien Wähler einen Volksentscheid, dass sie das Neue nicht wollen und das Alte behalten wollen. Das ist schon abstrus. Und
schon ein bisschen absurd, ja.
Und vierte Person ist natürlich der NRW-Minister Laumann. Er vertritt das. Ja, klar. Wirtschaftlich vielleicht stärkste Bundesland, das unter CDU-Regierung vorhanden ist und vor allem seine Krankenhausreform ist schon relativ weit fortgeschritten.
Und Sie moderieren? Sie moderieren?
Naja, ich kann mir schönere Jobs vorstellen.
Aber die Häppchen gut sein,
aber
dann
aber in der Tat, vielleicht wäre eine externe Vermittlung durch den gestandenen Politiker beispielsweise oder sie fragen meine alte Chefin Ulla Schmidt, die diese Verhältnisse ja alle kennt, wäre für mich ein vielversprechender Ansatz, wenn man politischen Erfolg haben will. Und vor allen Dingen Interviewverbot für alle Akteure vom ersten bis zum letzten Tag, bis etwas erarbeitet.
Aber das klingt doch nach einem Plan. Geben wir doch mal so weiter. Liebe HörerInnen, alle, die im BMG arbeiten, bitte nach oben weiterreichen.
Genau, bitte nach oben weiterreichen.
Also die Leute im BMG sind schon ausgewiesene Expertinnen und Experten. Ich bin mit einem kleinen Vorurteil damals ins Ministerium gekommen und bin mit einem super Urteil über die Qualität ministerialer Arbeit da wieder rausgegangen. Das hing auch nicht von politischen Präferenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Die Mitarbeiter eines Ministeriums wollen immer einen erfolgreichen Minister, egal von welcher Couleur. Das Schlimmste für die ist, wenn der Minister die Ministerin nicht reüssiert.
Ja, tatsächlich.
Und im Moment ist der Frust groß.
Jetzt haben Sie ja schon, ich sag mal, so ein bisschen die Baustellen dargestellt. Wir haben jetzt schon einen Lösungsansatz gehört. Wenn Sie jetzt so gemein, also insgesamt allgemein auf die bisherige Legislatur schauen, welche Lehren in Anführungsstrichen ziehen Sie denn für sich daraus?
Ja, das ist ein bisschen schwierig für mich. Für mich jetzt als BKK-Chef, da würde ich eher sagen, verlorene Zeit, die da bisher verplempert worden ist. Wenn ich an die Aufbruchzeit zurückdenke, an dem die Ampelkoalition ja so eine Art Liebesverhältnis da öffentlich zelebriert hat. Ich bin da immer skeptisch, wenn ich solche Bilder und solche Bekenntnisse höre. Aber am Anfang war jedenfalls die Bereitschaft groß. Beim Koalitionsvertrag würde ich schon die Lehre ziehen, weniger wäre mehr gewesen. Der CoA-Vertrag sieht für mich so aus, dass da jeder der drei Akteure mindestens 10 Lieblingsprojekte drin hat und die wurden dann teils auch unsystematisch aneinander gereiht. Und dann kommt der Punkt, den ich nicht verstanden habe. Zu meiner Zeit war das üblich, dass man eine Legislaturplanung macht, dass man sich hinsetzt mit der neuen Mannschaft, erst hausintern, also ministeriumsintern, dann aber auch mit den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Sprecherinnen, Sprecher für Gesundheit und sagt, liebe Freunde, wir haben 4 Jahre, das sind aus unserer Sicht die Prioritäten, welche Prioritäten habt ihr? Und da sind dann so allgemeine Gesetze, die Grausamkeiten werden in den ersten 2 Jahren einer Koalition, der Legislaturperiode gemacht. Danach müssen Dinge spürbare Verbesserungen für die Nutzer des Systems, für die Nutzerinnen bringen. Und hier habe ich den Eindruck, das spielt überhaupt keine Rolle.
Es kam natürlich ein Krieg dazwischen, ne? Also sagen wir so ein bisschen, war es nicht so einfach, der Start in die Regierungszeit. Also unabhängig von der Koalition.
Aber trotzdem, also als es losging, gab es noch keinen Krieg in der Ukraine. Es gab keine Legislatur. Planung.
Ja,
es gab Ankündigungen über Twitter. Also eine der tödlichsten Sachen, Verlagerung der Politik in Talkshows und in soziale Medien. Dass man die bedienen muss, ist eine Frage. Aber dass die Bestandteil des politischen Prozesses sind, das kann nicht sein. Das funktioniert auch nicht. Also sprich, ich sehe hier keine systematische Legislaturplanung. Und das setzt sich durch, auch keine systematische Planung. Wann kommt denn welcher Gesetzentwurf? Und wir haben ja etablierte Verfahren bei Gesetzentwürfen. Es gibt eine sogenannte Frühkoordinierung. Da muss also eher überhaupt ein Entwurf irgendwie außerhalb erreicht, muss es eine Einbindung des Kanzleramtes geben. Und sobald es den Steuerzahler einen Euro kostet, des Finanzministeriums geben. Und diese Frühkoordinierung, die hat vorn und hinten nicht funktioniert. Die hat auf der Mitarbeiterebene nicht funktioniert, sie hat auf der Ministerebene teilweise nicht stattgefunden. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die von Ihnen schon angesprochenen Gesetzentwürfe, die noch nicht da sind, nicht auf dem Tisch liegen. Ist ja nicht so, als gäbe es die nicht im Ministerium. Die gibt es da durchaus. Aber die liegen teilweise im Kanzleramt, die liegen teilweise im Finanzministerium. Und die Führung des Hauses begreift es nicht als offenbar zentrales Anliegen, solche Gesetze zum Fliegen zu bringen. Und dann haben Politiker, das war aber schon immer so, immer die Vorstellung, das hatte meine Chefin damals auch, ein Gesetzentwurf ist da, damit ist die Welt anders. Also einer meiner Kollegen, der leider vor kurzem verstorben, Herbert Rebscher, der hat mal gesagt, Gesetze sind unverbindliche Vorschläge des Ministers. So behandeln die Akteure im System Gesetze.
Ja, das stimmt, ne? Und jeder hat noch seine Ideen dazu.
Ja, und das muss man mit in Rechnung stellen, wenn ich bestimmte Ziele verfolge. Da unterstelle ich Lauterbach durchaus, dass der hehre Ziele hat. Aber wer dann Freund, wer Feind ist, welche Bewegungen man nutzen oder nicht nutzen kann. Ich finde es zum Beispiel nicht eine Katastrophe, dass Herr Lindner sagt, es gibt nicht mehr Geld für das Gesundheitswesen. In diesem System ist Geld zu viel und nicht Geld zu wenig drin. Aber man muss sich dann natürlich mit den Akteuren anlegen, wo das Geld zu viel landet. Und das wird dann nicht lustig. Und da ist Karl offenbar unbelehrbar. Also jetzt.
Aber Sie stehen ja im Kontakt mit den Akteuren da.
Ja, klar.
Genau. Aber Job. Haben Sie das Gefühl, da ist eine Entwicklung auch zu verzeichnen?
Ganz nur begrenzt.
Okay.
Also, ich meine, die Ebene Abteilungsleiter, das sind ja alles versierte Kolleginnen und Kollegen, die man nicht katholisch machen muss. Die können ihren Job. Nur es hilft ja nicht, wenn die Spitze des Hauses ein Minister, zwei parlamentarische Staatssekretäre, zwei beamtete Staatssekretäre, wenn die nicht wissen, wie der Politikprozess funktioniert.
Ich glaube, wir müssen langsam hier zu einem Ende kommen. Meine KollegInnen atmen schon so schwer da im Hintergrund. Habt ihr noch eine Abschiedsfrage? Sorry.
Ich fand eigentlich den Ausgang eben ganz gut.
Genau, okay. Es war ein gespanntes Zuhören.
Haben Sie noch ein Abschlussstatement? Was würden Sie, gute Wünsche, jetzt den optimistischen Ausblick. Was passiert denn jetzt noch?
Ja, endlich professionelles Management zu haben. Was sind meine Prioritäten? Also zu sagen, ich habe jetzt noch 14 und weitere 10 verkünde ich noch in den nächsten 3 Wochen. Das ist Schwachsinn. Dann muss ich sagen, okay, 25 hätte ich gern und von den 25 sind mir die 3 wichtig. Und da ist sicherlich die Krankenhausreform das Wichtigste, aber auch das Schwierigste.
Ja.
Das war immer Hochreck. Da sind ja wir auch in unserer großkoalitionären und rot-grünen Zeit auch nicht richtig weitergekommen, aufgrund der verfassungsrechtlichen Gemengelage, aber auch der schlichten Machtpolitik. Aber trotzdem, also die Bewertung dieser Legislatur in der Gesundheitspolitik steht und fällt damit, ob es was Greifbares im Krankenhausbereich gibt. Ein zweiter Punkt, den ich für wichtig halte und unter den Top 3 der Prioritäten sehen müsste, ist Veränderungen in der ambulanten Versorgung. Da die Möglichkeiten zu erweitern. Denn trotz jährlich 1000 mehr Ärztinnen und Ärzte, 1000 Zuwachs pro Jahr, haben wir trotzdem eine Konzentration in den Städten. Wir haben absoluten Mangel in sozial benachteiligten Stadtteilen und auf dem Land. Ich weiß, wovon ich rede, ich komme aus der Eifel. Da muss man neue Ideen haben, um flächendeckend ambulant zu versorgen. Da ist sicherlich eine wichtige Positionierung, Stärkung der hausärztlichen Versorgung, aber Grundversorgung ist mehr als Hausärzte. Da ist das Thema Rolle der Physician Assistants, Pflegekräfte, etc. Da ist das Thema Zweigpraxen, gegebenenfalls auch rollende Zweigpraxen. Da ist das Thema digitale Möglichkeiten im Konsil, in der Fernbefundung, in der KI-Diagnostik. Das finde ich noch nicht richtig verankert, auch nicht zusammen in einem Gesetzentwurf verankert. Da sind Teile in der Krankenhausreform, da sind Teile im Versorgungsgesetz 1 drin, da sind gute Teile schon in den Digitalgesetzen drin. Da wird debattiert mit den Pflegekräften und mit den Physiotherapeuten und anderen Gesundheitsberufen. Ich würde das nochmal zusammen zu einem Gesetzentwurf machen. Und dann würde ich jeden, der da Nein sagt, an einer Stelle sagen, was ist deine Alternative? Wenn deine Alternative das nichts ist, dann lassen wir uns das nicht länger gefallen. Und okay, die anderen sind nice to have, aber müssen nicht unbedingt sein.
Ja. Da hätte ich jetzt diverse Punkte zu, aber ich glaube, das schafft man in der Zeichnung. Da können wir gerne ein anderes Mal gerne weiter diskutieren. Herr Kimms, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit heute, für das Interview.
Sehr gern.
Hat uns viel Freude bereitet und eine schöne Diskussionsgrundlage.
Viele Impulse, würde ich auch sagen, und wir müssen das dann irgendwann fortführen.
Ja, sehr gern. Danke auch von meiner Seite.
Wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Ciao. Danke.
Ciao. Also ich würde sagen, das Interview war auf jeden Fall eines der lustigsten der letzten Zeit, die wir geführt haben. Wir hatten viel Spaß schon währenddessen und so die ganze Zeit so gedacht, ah ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein schöner Outtake oder das kann man schön nochmal separat einspielen. Also das ist natürlich, macht sicherlich auch die jahrelange Erfahrung, ne? Und die dann auch die Freiheit, sowas mal locker einzuschätzen, wenn man nicht noch irgendwie auf viel Goodwill angewiesen ist von anderen Leuten. Das war sehr erfrischend und hat Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch, denn wir sind jetzt am Ende der Episode angekommen, ein bisschen früher oder länger geworden ist die Episode schon, aber jetzt lassen wir ein paar Sachen weg. Wir freuen uns über Feedback, schreibt uns, bewertet unseren Podcast auf der Plattform eures Vertrauens, das wird uns auch freuen. Ansonsten bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.